Letzten Sonntag haben wir unsere Serie angefangen über Beziehungen, weise zu sein mit Beziehungen. Und logisch, in einem Predigt kann man zu jedem Thema nur wenig sagen, aber trotzdem wollen wir was dazu sagen und Dinge ansprechen. Und mein Ziel heute ist, nicht nur oberflächlich zu bleiben, also auch Grundlagen zu sagen, aber auch einzelne Dinge, auch ein paar Detailsachen vielleicht auch anzusprechen. Und trotzdem wird viel unbeantwortet bleiben. Wir haben schon am Freitag mit der Jugend mit dem Thema starten dürfen. Ich habe euch eigentlich ein Foto mitgebracht, aber nicht geschafft, noch auf den Beamer zu bringen. Aber wir waren über 30 Jugendliche, junge Erwachsene aus Schlanders und von der EFK und von unserer Gemeinde. Und es war echt wertvoll, da schon gemeinsam uns aufzuwärmen. Und trotzdem weiß ich, dass ich mir hier selber so ein bisschen eine Überforderung zugemutet habe. Und mein Wunsch ist es, also ich will gerne drüber reden und trotzdem muss man auch sensibel darüber reden. Und ich hoffe, dass es wertschätzend genug ist für dieses Geschenk, das Gott gegeben hat. Es wird, kann natürlich noch viel mehr sein, aber das ist ein Anliegen, dass es wertschätzend auch ist. Genau. Ich möchte euch einladen, oder was man machen könnte, logisch wäre, in die Tiefe gehen und nur rein auf eine Stelle fokussieren, was ein Vers sagt und da dort bleiben, oder Buch Hohelied, zu schauen, welche Lektionen können wir aus dem lernen. Aber ich möchte so ein bisschen allgemeiner bleiben und deswegen auch nicht zu viele detaillierte Bibelstellen anschauen, die dann überfordern, sondern einfach Prinzipien, ein paar Prinzipien mitgeben, aber euch auch einladen und ermutigen, selber sich weiter zu informieren. Nicht nur zu sagen, okay, das ist ja die Meinung der Christen, sondern zu schauen, okay, warum ist es die Meinung? Kann ich das zu meiner eigenen Meinung auch machen? Und warum? Und ich möchte anfangen mit einem Vergleich, und zwar mit einem Auto. Und das ist ein richtig cooles Auto, das habe ich von meinem Onkel aus Malawi, für Offroad-Strecke geeignet, mit allen möglichen Gadgets und so weiter. Mal schauen, ob das hier so, ja, das bleibt schon stehen. Sexualität ist eine Erfindung und ein Geschenk von Gott. Und für uns jetzt sinnbildlich als Beispiel soll das Auto dafür stehen, für Sexualität. Und die Aussage dazu ist, die Welt, also die Nichtchristen, fahren das Auto, das eigentlich uns Christen gehört. Und das mache ich an einer Stelle fest in 1. Timotheus 4, Vers 3. Da heißt zum Anfang in diesem Vers, diese Lügner verbieten das Heiraten und fordern den Verzicht auf bestimmte Speisen. Aber das ist generell in diesem Text so die Spannung, okay, wir sind jetzt Christen, wir sind geistliche Leute, Gott ist in unserem Geist und die Frage ist, okay, soll unser Körper irgendwas mit dem zu tun haben? Sollen wir alles Körperliche eher als was Schlechtes bewerten und uns nur auf das Geistliche konzentrieren oder nicht? Und er sagt hier nein, die Dinge machen uns nicht unrein, sondern er sagt hier, diese Dinge, also hier geht es konkret um Sexualität und um Speise, also was wir unserem Körper materiell reinfügen. Und er sagt, diese Dinge, die Gott doch geschaffen hat, damit sie von denen, die an ihn glauben und die Wahrheit erkannt haben, mit Dankbarkeit genossen werden. Also das Fazit, das man da ziehen kann, was wir sagen können ist, Sex, das Auto, gehört erstmal Christen. Das gehört erstmal uns. Gott erfand ihn, damit jene Sexualität mit Dank erleben, die an Gott glauben und die Wahrheit kennen und lieben. Das ist erstmal eine Erkenntnis, was die Bibel sagt. Unter anderem die Wahrheit nämlich, dass Gott der Geber von diesem Geschenk ist. Von dieser guten Gabe und allen anderen guten Gaben auch. Und deswegen das auch seinen richtigen Platz haben soll, dass wir den Geber mehr feiern als die Gabe. Dass uns derjenige, der uns beschenkt, wichtiger ist als das Geschenk, könnte man sagen. Und deswegen sollen wir vor allem ihn anbeten und trotzdem dürfen wir dankbar genießen. So wäre mal der grobe Plan. Das bedeutet, dass wir erstmal ein richtiges Bewusstsein brauchen. Wir nehmen nicht einen Teil von Sex, den die Welt hat, nehmen den, reinigen den ein bisschen, damit wir auch was davon haben. Nein, sondern er gehört ursprünglich eigentlich uns. Das Auto gehört uns und wir sind eigentlich die rechtmäßigen Besitzer. Und deswegen sollten wir uns auch nicht, auch wenn man sensibel sein muss, brauchen wir uns aber nicht verstecken. Das ist eigentlich unser Thema, wo wir was zu sagen haben. Nicht umgekehrt, wo wir uns informieren in der Welt, was die Welt dazu sagt. Und es gibt Dinge oder auch Prinzipien, die wir wissen sollten darüber, wie wir dieses Auto richtig benutzen. Und ein bisschen darum soll es heute gehen. Also erstmal die Aussage, die Welt hat das Auto eigentlich gestohlen, auch wenn sie das vielleicht nicht wissen. Und wenn man ein Auto stiehlt, dann geht man damit anders um. Sie können das Auto fahren, aber Sie werden es wissentlich oder unwissentlich mehr oder weniger auch immer wieder missbrauchen. Zumindest gibt es diese Tendenz dazu und das sehen wir in der Welt, wo auch durch Sexualität ganz viel Schmerz und Schlechtes da ist. Was ja niemand, die dieses Auto fahren, ja auch wollen unbedingt. Aber wer ein Auto gestohlen hat, der wird nicht unbedingt rücksichtsvoll damit sein. Vielleicht, weil er sich nicht auskennt. Ihm ist relativ gleichgültig, ob da mal eine Delle reinkommt und da eine Delle. Hauptsache, ich habe Spaß und komme von A nach B. Und manches davon können Sie ja auch nicht wissen, welches wunderbare Potenzial dieses Auto eigentlich hätte. Wenn ich jetzt einfach irgendein Auto nehme, sagen wir mal ein E-Auto, weil ich noch keins gefahren bin, dann weiß ich nicht, welches Potenzial es eigentlich hat. Ich weiß nicht, welchen Knopf ich drücken muss, damit der Sportmodus kommt. Ich weiß nicht, wo ich was finde. Ich weiß nicht, was das ganze Potenzial von diesem Auto ist, weil ich es ja nicht kenne. Ich habe es einfach gestohlen, aber es gehört mir nicht. Und nur wenn ich es wirklich kenne und schon lange kenne und immer besser kenne, dann weiß ich, was es kann und wofür es eigentlich da ist. Also die Welt hat eine Tendenz, gleichgültig zu sein und es falsch zu benutzen. Und man kann sagen, Sexualität wird dadurch korrumpiert. Was ich damit meine, dass die Art und Weise, wie es von Gott vorgesehen war, dieses Auto zu verwenden, ein bisschen verdreht wird oder nicht alle Aspekte bedacht werden, nicht alle Aspekte im Blick sind. Das heißt nicht, dass man Sex deswegen nicht wertschätzen kann, auch als auch Nicht-Christ. Im Gegenteil, man kann es sehr wertvoll damit umgehen, aber man wird manche Aspekte übersehen. Und deswegen auch manches vielleicht falsch machen. Dass man falsch mit dem Auto umgeht, liegt also an einer gewissen Unwissenheit. Und trotzdem ist die Bibel manchmal auch hart, dass sie sagt, auch an Ignoranz. Zwar in Römer 1, 25 heißt, sie vertauschen die Wahrheit Gottes mit der Lüge. Sie beten die Geschöpfe an und verehrten sie anstelle des Schöpfers, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Also hier geht es nicht konkret um Sexualität, aber generell als Prinzip die Geschenke, die Gott gegeben hat, dass wir die verdrehen, statt den Geber zu fokussieren, fokussieren wir uns auf die Geschenke und dadurch passiert ein Austausch an Wertigkeit. Der Geber wird weniger wichtig. Und das passiert bewusst oder unbewusst. Und das hat Folgen. Sexualität, zum Beispiel ein Aspekt von Sexualität ist, was Gott sich, glaube ich, als Prinzip gedacht hat, es soll dazu da sein, sich ganz zu verschenken. Also nicht nur körperlich, sondern auch emotional, wirtschaftlich, finanziell, ganz zu verschenken, für den anderen zu sein und nicht auf mich zu schauen in erster Linie. Da kämpfen wir als Christen natürlich trotzdem auch damit. Das ist nicht leicht, aber das ist die eigentliche Idee. Und deswegen muss Gott das Herz ja auch erneuern, damit es überhaupt möglich ist. Aber nicht erneuertes Herz, das, wo Gott nicht den richtigen Platz hat, das tendiert mehr oder weniger dazu, auf sich zu schauen. Also wir können jetzt mal sagen, auch wenn es uns Christen genauso betrifft, Sie fahren das Auto, das Ihnen nicht gehört. Und Sie fahren es auf eine Art und Weise, die Sie und andere Menschen kaputt macht, früher oder später. Dass das Auto kaputt geht, aber Sie selbst auch und andere früher oder später. Manchmal gravierender, manchmal weniger gravierend. Ein Beispiel, wie das jetzt aussehen kann. Sex hat eine enorme Kraft. Und das ist erstmal eine positive und schöne Kraft, nämlich es hat eine Kraft, zwei Menschen wirklich miteinander zu verbinden. Also nicht nur rein praktisch, sondern auf einer emotionalen Basis, auf einer wissenschaftlichen Basis sage ich nachher gleich noch was. Aber dadurch kann ja auch Zerbruch geschehen. Bei Missbrauch kann diese falsch eingesetzte Kraft viel kaputt machen bei anderen. Und bei einem selber, auch wenn es einvernehmlich ist, auch wenn Liebe eine Grundlage ist, kann es ein Stück weit kaputt machen. Es ist wissenschaftlich bestätigt, dass wenn man regelmäßig wechselnde Sexpartner hat, diese Macht, die Sex hat, der Vereinigung, dass man sich dagegen wappnen muss. Dass man sein Herz schützen muss, sich auf so eine Art und Weise zu öffnen und zu verschenken, wirklich sozusagen, okay, ich verschenke mich mit allem, was ich bin, mit emotional, mit Commitment für immer, das kann ich ja nicht machen. Deswegen muss ich es quasi ein bisschen begrenzen und mich ein bisschen reduzieren und mein Herz eigentlich schützen, weil wissenschaftlich, also die biblische Perspektive sagt eins, da kommen wir noch dazu, diese Bundeskraft, aber die wissenschaftliche Seite, die eine andere Perspektive auf das hat, ist rein hormonell, was in unserem Gehirn passiert, ist ähnlich wie bei Babys. Babys haben bei der Geburt oder durch Stillen unterschiedliche Hormone, die eine starke Bindung schaffen zwischen Baby und Mama. Eine ganz starke Bindung, wo logisch, wenn das Baby getrennt ist von der Mama, ganz viel kaputt geht. Und durch Sexualität werden ähnliche Hormone, unterschiedlich, nicht nur eins, mehrere Hormone eingesetzt, die eine starke Bindungskraft haben. Hormonell und wo unser Körper dann sagt, ja, das ist gut, das ist schön, das zieht mich zu der Person und ich will dranbleiben. Aber wenn man dann sich trennt, deswegen gibt es einen Trennungsschmerz, selbst nach One-Night-Stands teilweise, einen Trennungsschmerz, weil plötzlich dieses Hormon nicht mehr da ist und diese Verbindung getrennt wird. Und wenn man das regelmäßig macht, dann kann es dazu führen, es muss nicht sein, aber kann es dazu führen, dass man ein Stück weit beziehungsunfähig wird, wirklich vertrauensvolle Beziehungen zu haben. Also es ist so eine Konsequenz, was jetzt sein kann. Und dann aber, logisch, gibt es eine Konsequenz für später, die Gott beschreibt, die auch wieder sehr hart ist, dass Gott sagt, okay, wer Sexualität das Auto anders benutzt, als ich es vorgesehen habe, ist ein Aspekt neben anderen Aspekten, weil wir ja in allen Lebensbereichen Gott ausgetauscht haben für andere Dinge. Aber er sagt, das führt schlussendlich zu einer ewigen Verdammnis. In Offenbarung 21,8 wird es auch konkret aufgelistet zum Beispiel. Da heißt dann, diejenigen, die sexuell unmoralisch leben, und Gott ist derjenige, der definiert, was das ist, oder auch Götzendiener, da heißt es ganz hart, sie erwartet der See, der mit brennendem Schwefel gefüllt ist, das heißt der zweite Tod. Das erwartet diejenigen, und das ist richtig hart erstmal, wenn man nicht den Glauben an Jesus hat, der freispricht vor dieser Verdammnis. Also diese Verdammnis, die ist für jeden, weil keiner von uns die moralischen Maßstäbe Gottes erreichen kann. Jesus ist ganz krass, er sagt nicht nur, okay, außerehelicher Sex, sondern schon an jemanden zu denken, ist schon Überschreiten von meiner Grenze. Und deswegen brauchen wir Jesus. Wir können das nicht erreichen. Und trotzdem will Gott uns schützen. Er will uns schützen vor den Konsequenzen, die das jetzt haben kann. Und deswegen sagt er, das Beste ist, ein Partner ein Leben lang. Dann ist dieser Trennungsschmerz nicht. Und er sagt, okay, ich will euch retten für die Ewigkeit. Und deswegen orientiert euch bitte an meinen Vorgaben, wie ihr das Auto richtig fahrt. Also nochmal, wir sind Besitzer des Autos, aber auch wir brauchen Anweisung vom Hersteller, dass wir es richtig bedienen und nicht es unnötig kaputt machen. Jetzt ist wichtig, dass wir das Fahren lernen, nicht von denen abschauen, die das Auto gestohlen haben. Damit werden wir beeinflusst. In den Medien passiert genau das. Das ist das, was wir sehen, und wir werden beeinflusst. Aber daran sollen wir uns nicht orientieren. Wir müssen vom Hersteller wissen, was ist wichtig dafür, was ist das Ziel dafür, was ist die Schönheit dafür, die darin drin steckt. Das können wir heute gar nicht alles auspacken, was das ist, aber bildlich im Auto, ich muss wissen, nach wie vielen Kilometern ich das Öl wechseln muss, damit ich lange Freude habe mit diesem Auto. Wir denken schnell, auch als Christen, dass Gott uns enge Grenzen setzt für Sexualität und es schränkt Freude ein. Und es schränkt ein bisschen Freude ein, damit aber noch größere Freude möglich ist, um Schutz zu geben. Gottes Anweisungen zum Umgang mit Sex sind gute Anleitungen, damit wir lange Freude haben. Damit gerade das passiert, dass wirklich tiefe Beziehung, zwischenmenschliche Beziehung möglich ist. Wo man wirklich sagt, okay, ich habe jemanden, mit dem ich mein ganzes Leben so eine Ebene habe, wo wir wirklich auf einer Augenlänge sind, auf einer Wellenlinie sind, emotional, wo wir füreinander sorgen, wo finanzielle Sicherheit gegeben ist, wo der richtige Rahmen ist. Was natürlich trotzdem auch Übung ist, aber das Ziel ist, dass es lange funktioniert. Und wer ein Auto besitzt, der wird sein Auto auch lieben. Also ich habe mein Auto geliebt. Je länger man es fährt, egal wie viele Ecken und Kanten es hat, man lernt es lieben. Auch egal, ob es ein bisschen weniger PS hat als die anderen Autos, man schätzt das Auto, man lernt es kennen, man weiß genau, wo was ist, wie man reagieren muss, wenn es da mal unrund läuft. Und man merkt darin, okay, es ist irgendwie anders, aber es ist auch irgendwie ganz wertvoll. Gott sagt nicht, dass Sex schlecht ist. Nein, Sex ist erstmal ein reines Geschenk, das Gläubigen gehört in erster Linie. Und Gott erlaubt Sex nicht nur, das ist interessant, er gebietet ihn sogar, aber eben in der Ehe. Das sind jetzt krasse, krasse Ansprüche natürlich. Aber wichtig ist erstmal, dass wir Christen Sex großartig finden, weil es uns ein bisschen zeigt und erinnert daran, wie großartig der Geber ist von dieser Gabe. Und wie wir mit diesem Thema umgehen, ist eine Möglichkeit zu zeigen, dass Gott, der Geber, großartiger ist als die Gabe. Indem wir diesen Genuss suchen, können wir zeigen, also wie wir diesen Genuss suchen, können wir zeigen, dass Gott noch größer und wertvoller ist. Indem wir selbst leben, können wir das zeigen. Indem wir jemanden anderen diesen Genuss schenken wollen, zeigen wir, dass Gott größer ist und wertvoller ist. In der Weise, wie wir vielleicht auch abstinent bleiben, können wir damit ausdrücken, dass Gott wertvoller und größer ist. In der Art und Weise, wie wir selbst vielleicht in der Ehe uns disziplinieren, in unserem Denken und in unserem Handeln, zeigen wir, dass Gott größer ist. In all dem zeigen wir für uns selbst erstmal und teilweise für andere, dass Gott größer und wertvoller ist als das Geschenk selbst. So, das war jetzt mal der Start. Jetzt ist natürlich eine interessante Frage, Sex nur in der Ehe, wo sagt die Bibel das eigentlich? Und da können wir nur kurz drauf eingehen. Und die Herausforderung ist, so ganz, ganz konkret, sagt sie es nirgendwo. Manchmal ist die Bibel so, dass sie Prinzipien drin enthält. Und wenn man Erfahrungen macht, dann merkt man, okay, ja, so ist es weiser, so ist es wertvoller. Und diese Beobachtungen kann man machen, ohne manche Erfahrungen selbst zu machen. Aber grundsätzlich mal die These, die wir, wenn man die Bibel so durchforscht und Prinzipien raussucht.
Hallo,
was
Gott.
Hallo.
So, wir sind neue.
Also. Ja, cool. Servus.
Ich bin
Lukas? Cool. Seid ihr aus dem Passaiertal?
Ja,
genau. Ah, okay, cool. Ihr könnt euch einen Platz suchen. Cool, dass das seid. Mist sind vorne, aber derft ihr gern vorne. Jawohl. Stark, stark. Schön, dass du da seid. Also wir sind gerade schon mittendrin im heißen Thema über Sexualität. Und wir haben gerade schon gehört, dass Gott eigentlich Sexualität für Christen erfunden hat. Dass es wie ein Auto ist, das wir richtig kennen muss, die Anleitungen braucht, damit man weiß, wie es zu fahren ist. Man kann auch so das Auto fahren und Spaß haben, aber richtige Freude wird man leider erleben, wenn man sich auskennt, was das Auto eigentlich kann und die Hersteller Angaben weiß, wann man Ölwechsel machen muss und so weiter. Und die Frage jetzt gerade ist, Sex nur in der Ehe, wo sagt die Bibel das? Und es ist nicht so leicht, das zu finden, wo das ist. Und die These, die ich sagen wollte, die man aus den Prinzipien in der Bibel entdeckt, ist, Gott hat Sex erfunden und beschränkt sexuelle Aktivität auf verheiratete Paare bestehend aus einem Mann und einer Frau. Das entdeckt man, wenn man die Bibel durchforscht. Und das ist ein krasser Anspruch. Und warum ist das so? Was ein paar Aspekte, die da hineinspielen. Was unterscheidet denn die Ehe von allen anderen zwischenmenschlichen Beziehungen? Der Unterschied ist der Entschluss oder der Bund, zusammen zu bleiben für ein Leben lang und alles miteinander zu teilen. Die guten und die schwierigen Zeiten. Emotional, finanziell, sexuell. Bis dass der Tod scheidet. Und das ist so ein bisschen der Rahmen, der wo Ehe anders ist als alle anderen zwischenmenschlichen Beziehungen. Und genau dafür ist Sex ja gegeben worden eigentlich. Weil wir haben gehört, dieser Trennungsschmerz, unser Körper ist eigentlich nicht dafür angelegt, dass wir wieder getrennt werden. In der Bibel gibt es eine Stelle, in Matthäus 19, 4 bis 6, da redet Jesus darüber und er zitiert dann auch 1. Mose 2, 24 darin. Und er sagt in Matthäus 19, 4 bis 6, habt ihr nie gelesen, erwiderte Jesus, dass Gott die Menschen von Anfang an als Mann und Frau geschaffen hat. Und dass er dann sagte, deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und sie zwei werden völlig eins sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Und was Gott so zusammengebracht hat, sollen Menschen nicht scheiden. So, das ist jetzt ein bisschen kompliziert, alles zu verstehen, was da jetzt drin steckt. Da steckt vieles drin. Aber interessant ist so grundsätzlich mal die Reihenfolge, die man so ein bisschen entdecken kann. Und das Endergebnis ist eins sein. Durch Ehe und durch Sex entsteht eine Einheit. Und diese Einheit sollte nicht rein körperlich sein, wie ich gesagt habe, sondern eben emotional, wirtschaftlich, auf allen Ebenen. Sex sollte sagen, ich gehöre mit allem, was ich bin, ganz und für immer zu dir. Es sollte was Bedeutungsvolles kommunizieren und deswegen ist es was Wertschätzendes. Aber ich bin mir sicher, die Bibel meint noch mehr als, dass man eins ist in diesen Bereichen, körperlich, finanziell, das Leben teilen. Es meint noch mehr, da passiert was Geheimnisvolles, was eins macht, wie dieses Hormon, das gegeben wird. Interessant ist, obwohl der Mensch aktiv ist und ja eigentlich was macht, ist Gott gleichzeitig auch aktiv. Und ich denke vielleicht auch gerade durch diese Hormone, die er gegeben hat dabei. Er ist derjenige, der bewirkt, dass es so eine Bindung gibt, so eine starke Anziehungskraft dann, die man nur mit Schmerz trennen kann. Genau. Und das ist logisch nicht der ganze Teil, der da drin steckt. Aber Gott bewirkt es, dass diese Bindung entsteht. Und es bestätigt die Wissenschaft. Und daher dieser Trennungsschmerz. Also diese Bindung entsteht nicht erst durch die Ehe, sondern entsteht durch Sex. Auch dann, wenn dieser Sex vor der Ehe ist, entsteht diese Bindungskraft. Und deswegen hat Gott eingeführt, okay, durch Sex kommunizierst du eigentlich ja, okay, eigentlich sollte es kommunizieren für immer und ganz. Und deswegen sagt er auch, wenn jemand eine noch nicht verlobte junge Frau verführt und mit ihr schläft, dann soll er den Brautpreis bezahlen und sie heiraten, weil die Bindung schon intakt ist, weil die Bindung schon da ist. Also das sind alles krasse Ansprüche, keine Frage. Aber die Bibel sagt erstmal, außerehelicher Sex wird in der Bibel immer wieder auch als Unzucht genannt. Immer wieder beschrieben, dass Gott so ein Verhalten nicht richtig findet, aber das Gute ist, er hilft uns auch dabei, damit umzugehen, wenn wir nicht richtig gehandelt haben. Aber wer sich interessiert, ein paar Bibelverse nachzuschauen, wo das so ein bisschen thematisiert wird, ist es zum Beispiel Galater 5, 19 oder 2. Korinther 12, 21. Man kann nachher gern zu mir kommen und mal nachfragen. Epheser 5, 3, Kolosser 3, 5 und Offenbarung 9, 21. Also nur knapp. Erstmal nur die Fahranweisung, Sex soll in der Ehe sein. Und auch schon ein bisschen gehört, warum? Wegen dieser starken Bindungskraft. Das ist nur ein Aspekt, warum. Wir werden halt viel näher schauen, was noch gute Gründe dafür sind. Aber Wimkat 6 ist was Gutes. Und ein kurzes Bild, das uns hilft, warum in der Ehe vielleicht ist, ich liebe Feuer machen. Feuer machen ist was richtig Schönes. Aber wenn ich jetzt hier einfach so Feuerholz aufschichten würde und es anzünden würde, wäre das vielleicht keine gute Idee. Der Teppich wird anfangen brennen. Es ist nicht der richtige Rahmen da. Ich würde vielleicht am Anfang Freude haben, aber es kann Auswirkungen haben, die nicht gut sind. Und deswegen ist der richtige Rahmen wichtig, damit die Sache, die an sich gut ist, auch wirklich Freude machen kann. Oder tiefere Freude machen kann als sonst. So, das ist jetzt mal nur so das große Bild. Und es gibt viele berechtigte Detailfragen, was aber und was heißt das? Und das ist so weit von der Realität, die wir um uns herum haben, alles klar. Und trotzdem möchte ich euch einladen, einfach mal Prinzipien zu suchen, die zeigen, warum Sex in der Ehe lohnenswert ist. Warum es ein lohnenswertes Ziel ist, auch wenn wir es vielleicht erstmal nicht erreichen können oder schon nicht erreicht haben. Wir werden Gottes Idee nicht gerecht. Er sagt auch schon in unseren Gedanken und das schaffen wir nicht. Das ist nicht machbar. Bevor wir zu der Lösung kommen, wie wir das klären, ein paar praktische Fragen beantwortet, ein paar kurze, knappe Sexmythen enttarnt, die manche Christen glauben. Also, genau, einfach ein paar Sexmythen, ein bisschen offen geredet. Sich sexuell reinhalten ist biblisch gesehen wichtig und wertvoll, weil man damit ja auch sagt, okay, ich habe ein Geschenk an Sexualität, das ich einer Person schenken möchte. Aber selbst wenn wir dieses Geschenk jemandem schenken können, dass wir sexuell rein sind, was wir in den Gedanken ja nicht schaffen und auch sonst vielleicht schon nicht, garantiert dieses Geschenk, wenn wir sexuell rein haben, wenn wir noch Jungfrau sind, garantiert das nie und nimmer eine glückliche Ehe. Das ist schon mal ein Mythos, den wir enttarnen müssen, dass das nicht 1:1 Rechnung ist. Dann, auch wichtig, Reinheit oder Jungfräulichkeit ist biblisch gesehen wichtig, aber es ist nicht das allerwichtigste Geschenk, das ich jemandem schenken kann. Noch wichtiger ist ein lebendiger Glaube an Gott. Das ist noch ein wertvolleres Geschenk, das ich geben kann. Dann auch Sexualität, wenn man sich damit ein bisschen befasst, und die Bibel ernst nimmt, wird klar, Sexualität ist kein Bedürfnis wie Hunger, das ich stillen muss, um wirklich leben zu können. Wir sollten es nicht immer stillen und es ist auch nicht egal, wie wir es stillen. Es hat immer Einfluss auf meine Beziehungen, auf die Beziehung zu mir, auf meine Beziehung zu Gott und auf meine Beziehung zu anderen Menschen. Dann auch eine wichtige Sache, Sex ist nicht nur für Fortpflanzung. Im Hohelied wird es eigentlich recht klar, dass es da wirklich um eine leidenschaftliche Beziehung zwischen Ehemann und Ehefrau geht, die da beschrieben wird und wo es auch um Genuss geht. Dann auch ein Mythos, Sex muss nicht immer prickelnd sein. Eigentlich soll, und es klingt erstmal ein bisschen lamer, ein bisschen schwacher, aber eigentlich soll es vielmehr ein regelmäßiger Ausdruck von Liebe und Genuss sein, der in gewisser Weise auch mal normal und routiniert wird, wie beim Autobeispiel eigentlich. Es ist nicht immer ständig das nächste prickelnde Gefühl zu suchen, auch wenn es mit dabei sein darf. Aber es ist nicht so wie ständig ein neues Auto zu fahren, sondern es ist eben mehr so wie mein liebgewonnenes Auto zu fahren. Vertrauter zu fahren. Und da habe ich was, nicht aus eigener Erfahrung, aber gehört, dass viele Paare es erleben, dass Sexualität in einer Beziehung mit der Zeit immer besser werden kann. Vielleicht nicht besser, wie es die Welt definiert, aber erfüllender, schöner, intensiver, noch engere Beziehungsebene. Also auch seelisch. Dann auch ein Mythos, nicht nur mit Höhepunkt war es gut, es geht nicht nur um Leistung, sondern es geht um das Prinzip dahinter. Es geht ja eigentlich um Verbindung in erster Linie. Und trotzdem hat Gott das andere auch gemacht. Dann, auch wenn die Beziehung gut ist, ist nicht automatisch der Sex gut. Und auch guter Sex führt nicht automatisch zu einer guten Beziehung. Also einfach mal ein paar Mythen knallhart enttarnt. Die Bibel sagt uns, Gott kennen ist ausschlaggebend, um Sexualität richtig zu leben. Also zunächst mal umgekehrt noch. Sexualität kann uns helfen, Gott besser zu kennen. Das klingt ein bisschen heikel, aber es ist tatsächlich so. Erstmal vom Wort, das im Anfang in der Bibel beschrieben wird, wo Adam und Eva Sex hatten, da wird das Wort erkannt genommen. Und es meint, dass sie Sex hatten, aber es impliziert, dass da noch mehr dazu gehört als nur das Körperliche. Und in der Bibel heißt, wir sollen auch Gott erkennen. Das heißt nicht, und da gibt es Ansichten, christliche Bewegung, Sekten, gab es Bewegungen, wo man dachte, okay, das hat irgendwie sexuell was mit Gott zu tun, na. Aber es kann ein großes Ziel sein, warum Gott uns als sexuelle Wesen gemacht hat, ist, dass wir diese starken Gefühle kennen dadurch, ist dadurch, dass wir Sprache finden, dass wir sagen, okay, Ehe, eine Beziehung, prickelnd, erfüllend, Intimität, Nähe, dass wir Begriffe haben, die Bilder werden in der Bibel für unsere Beziehung zu Gott. Dass wir dadurch besser verstehen, dass Gott eine enge Bindung mit uns haben möchte, wo wir emotional eng sind, wo wir geistlichen Austausch haben, wo wir nah an ihn dran sind. Und eben auch deswegen er Bilder benutzt wie die Ehe für die Beziehung von Christen zu ihm. Wenn wir keine sexuellen Wesen wären, dann könnten wir dieses Bild nicht gebrauchen und würden diese Sehnsucht, die Gott für uns hat, nicht so verstehen können. Deswegen hilft uns Sexualität, ein bisschen Gott besser zu kennen. Gott kennen ist jedoch auch ausschlaggebend für unsere Sexualität. Sexualität richtig zu leben. Die Bibel sagt uns, wenn ich Gott nicht kenne oder Gott nicht will, dann wird meine Sexualität korrumpiert. Dann wird was ausgetauscht in meinem Herzen, was eigentlich sein sollte. In Römer 1, 24 bis 25 heißt, darum hat Gott sie in den Begierden ihres Herzens dahingegeben, in die Unreinheit, sodass sie ihre Leiber selbst entehren. Sie haben Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt und das Geschöpf verehrt und ihm gedient statt den Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Also, was hier beschrieben wird, ist, dass Gott kennen ausgetauscht wird für eine Lüge eigentlich. Für eine andere Realität, dass nicht mehr Gottes wertvollste im Leben ist, sondern andere Dinge. Und das hat Einfluss auf alle Lebensbereiche und auch auf unsere Sexualität. Dass wir deswegen zum Beispiel eben schauen, okay, was bringt mir das? Kann eine Auswirkung sein. Muss nicht sein, aber kann eine Auswirkung sein. Gott nicht kennen, beschreibt die Bibel als etwas, das uns blind macht, das Auto richtig kennenzulernen. Das merkt man gar nicht, aber wenn ich Gott nicht will, dann werde ich viele Prinzipien, die er für Sexualität vorgesehen hat, nicht erkennen und nicht verstehen können. Wir sollten eigentlich davon ausgehen, rein biblisch, dass wenn jemand Gott nicht kennt, tendenziell die Neigung dazu ist, mit Sexualität falsch umzugehen. Das ist eigentlich eine logische Schlussfolgerung, was man erwarten können soll. Das heißt nicht, dass es immer überall so passiert, aber die Tendenz, dass wir davon ausgehen können, dass wenn Menschen nicht Gott wollen, ihre Sexualität Formen annehmen wird, die Gott nicht will. Das ist ganz praktische Realität. Das heißt eigentlich, Unwissenheit, wie herrlich Gott eigentlich ist, führt zu Ignoranz, dass wir nicht sehen, wie wertvoll dieses Geschenk eigentlich sein könnte, welches Potenzial darin steckt und dass wir nicht sehen können, wenn wir das Auto so weiterfahren, dass das in ein Verderben führt. Und diese Ignoranz oder diese Blindheit, Gott nicht als das Herrlichste und Schönste zu sehen, das führt dazu, dass man Lust einfach als Wichtigstes empfindet, das zu stillen. Und im Umkehrschluss ist aber dann Gott zu kennen, etwas, wo was passiert, wo Gott das wieder umsortiert, wo unser Herz wieder neu geordnet wird, wo unsere Prioritäten neu geordnet werden. Gott kennen führt dazu, dass wir Sexualität immer mehr richtig leben können, dass wir besser verstehen, wozu es eigentlich gegeben ist und welche Kraft es eigentlich hat, welche Möglichkeiten es hat, wo dadurch wirklich tiefe Freude entsteht. Und Gott beginnt mit diesem Austausch mehr und mehr, indem er uns eigentlich zeigt, dass er selbst das Großartigste und Beste ist. Gott befähigt uns zur göttlichen Sexualität. Dass wir fähiger werden, das als Kenner das Auto besser zu fahren, dass wir tiefere Beziehungen entwickeln können, dass wir es schaffen, uns mehr zu verschenken, dass wir wollen, überhaupt dieses Ziel zu erreichen, dass wir sagen, okay, ich merke und ich will Sexualität in der Ehe. Das ist nicht selbstverständlich, dass wir das überhaupt wollen. Dafür müssen wir Gott erkennen, dafür müssen wir merken, wer Gott ist und wie Gott ist. In 2. Petrus 1,3 heißt, alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Also das Einzige, was uns befähigt, wirklich richtig mit Sexualität umzugehen, ist, dass wir Gott kennen und Gott immer besser kennen. Und das will Satan natürlich stören. Deswegen will er nicht, dass wir das sehen, dass wir das verstehen, dass wir das erkennen. Er will ja, dass eigentlich Familien kaputt gehen, dass Herzen kaputt gehen, dass tolle Teams kaputt gehen, ein Eheteam. Und deswegen werden wir ja versucht, deswegen ist es ja auch schwierig und deswegen fallen wir auch, wir schaffen es ja nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir intentional sind. Das heißt, dass wir Gott kennenlernen wollen. Das ist der beste Weg, um unsere Sexualität besser kennenzulernen, erfüllender kennenzulernen. Natürlich ist ein anderes, ein fremdes Auto fahren, ein gestohlenes Auto, auch attraktiv, auch reizvoll. Es ist auch wie ein kleines Licht, das leuchtet, wo ich sage, okay, das sehe ich. Wie zum ein Beispiel, es gibt so Wecker, die an die Wand die Uhrzeit projizieren. Wenn man im Bett ist und so morgens aufwacht, dann sieht man, ah, es ist 7 Uhr, ich kann noch 5 Minuten schlafen oder ich bin schon eine Stunde zu spät. Und dieses Licht, das sehe ich jedoch nicht, wenn es hellichter Tag ist, weil das Licht nur ein leichtes Licht ist. Und genau das ist das Prinzip. Andere Autos sind reizvoll. Aber wenn ich merke, wie herrlich Gott ist und wie herrlich mein eigenes Auto sein könnte, dann wären die anderen Autos uninteressanter. Dann ist es im richtigen Verhältnis. Wir müssen intentional sein in dem Sinne, dass wir Gott kennenlernen wollen. Dass wir herausfinden, wie Gott ist. Warum ist Gott herrlich? Inwiefern ist Gott herrlich? Ist es wirklich, das einerseits kognitiv zu verstehen und zu entdecken, aber dann auch im Herzen, das zu wollen? Und das muss Gott natürlich machen. Und es ist wichtig, auch intentional zu sein, in der zwischenmenschlichen Beziehung natürlich, da zu investieren. Aber da können wir heute nicht näher drauf eingehen. Abschließend, Gott ist nicht nur der Hersteller des Autos, der uns das Auto schenkt. Er ist auch derjenige, der, wenn wir uns an Dieben orientiert haben oder wenn wir selber gefahren sind und Fehler gemacht haben oder Dellen reingekommen sind, er ist derjenige, der auch der Mechaniker ist. Er ist derjenige, auch wenn wir nicht die Wege oder die Art und Weise Sexualität gelebt haben, wie Gott es möchte, der das reparieren kann. Der machen kann, dass wir Gott mehr wollen als die Gabe, dass uns das Geschenk, der Geber wichtiger wird als das Geschenk. Und das Interessante ist, wenn Gott mir das Wichtigste wird im Leben, dann kriegt auch Sexualität einen höheren Wert, aber es ist immer noch weit unter Gottes Wert in meinem Leben. Aber Gott ist auch derjenige, der sagt, okay, ich habe einen hohen Anspruch, aber ich bin auch derjenige, der repariert, wenn das Auto kaputt ist. Und deswegen heißt zum Beispiel in Johannes 1,19, Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Er ist derjenige, der sagt, okay, es gibt kaputte Herzen, aber ich bin derjenige, der Herzen wieder ganz macht. Der sieht, wo Fehler sind, aber der Fehler wieder zudeckt. Der einen Stellvertreter geschickt hat, der perfekt gelebt hat statt uns. Und er ist auch derjenige, der nicht nur repariert, sondern er ist auch derjenige, der, und auch nicht nur derjenige, der uns die Hilfsanweisung gibt, sondern er ist auch derjenige, der mit hineinsitzt und uns hilft, dieses Ziel zu erreichen, wenn wir das Ziel erreichen wollen. Ich weiß, jeder von oder viele von uns haben sexuelle Erfahrungen gemacht, im Denken, körperlich, selbstgemachte Schritte oder Dinge, die einem angetan wurden, vielleicht auch in Worten, in sexueller Sprache, in meinen Wert heruntermachen. Es gibt Dinge, die uns verunsichern, die uns schon verletzt haben. Und Gott ist derjenige, der heilen kann, der das sieht, der das ernst nimmt und der aber dieses Geschenk der Sexualität auch reparieren kann und möchte. Das ist nicht ein leichter Weg, nicht unbedingt ein Sofortweg kann sein, aber er geht ihn mit uns. Ich möchte euch einladen, dich damit auseinanderzusetzen. Was sagt die Bibel über Sex in der Ehe? Warum gibt die Bibel dem den Wert? Welche Prinzipien gibt es dafür? Welche Dinge sprechen dafür, diese Prinzipien zu entdecken, dass man eine eigene Meinung hat? Man sagt, okay, nicht die Christen sagen das, sondern ich merke, ja, es macht Sinn. Ich will das. Und aber auch auseinandersetzen mit Gott, dass wir Gott als das Wertvollste sehen, damit wir auch dann das wollen und schaffen. Dann kann es aber auch sein, dass wir das wissen, aber sagen, okay, aber eigentlich will ich rebellisch sein. Und dann möchte ich dich einladen, auch da ehrlich vor Gott zu sein, zu sagen, ja, ich will gerade nicht. Bitte komm und änder du auch das in meinem Leben. Dann gibt es aber auch Situationen, wo man sagen, okay, ich will das Ziel eigentlich erreichen. Ich will eigentlich Sexualität in der Ehe leben. Ich will es. Ich sehe das, dass das wertvoll ist, aber es ist zart. Dann dürfen wir Gott bitten, dass er uns hilft. Dass er selbst größer wird, damit diese Sehnsucht kleiner wird. Dass er uns hilft, treu zu bleiben. Dass er uns hilft, in Ehen treu zu bleiben, aber auch vor Ehen treu zu bleiben. Und wenn der Schmerz da ist oder die Scham da ist, weil man vielleicht zu weit gegangen ist oder nicht das Auto so gefahren hat, wie Gott es möchte, dann auch zu Gott kommen. Vielleicht mit jemandem anderen zu schauen, okay, was mache ich mit diesem kaputten Auto? Wie macht Gott das wieder ganz? Aber ihm das einfach auch sagen. Und ich möchte jetzt noch für uns beten. Gott, wir danken dir, dass du ein guter Geber bist für Sexualität. Und Sexualität wird gefeiert in der Welt und ist was Wertvolles und wird auch in der Welt auch wertvoll damit umgegangen, aber es werden Aspekte ausgelassen, die nur du ins richtige Licht rücken kannst. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass wir für uns Sexualität als was Wertvolles wird, dass wir sagen, ja, das gehört zu mir und es hat einen Wert und ich möchte es auch einsetzen als was Bedeutungsvolles. Und deswegen möchten wir dich bitten, dass du uns hilfst darin. Dass du uns hilfst, die Prinzipien zu entdecken, warum das gut ist, dass du unser Herz veränderst, dass wir das wollen, dass wir dich sehen als das Beste. Und Herr Jesus, wir möchten dich bitten, dass da, wo unser Herz gebrochen ist, wo Narben da sind, die vielleicht auch schon wieder verheilt sind, aber trotzdem noch da sind, wir danken dir, dass du derjenige bist, der wirklich heilt, der uns rettet und uns schützt vor der ewigen Verdammnis, von der die Bibel klar redet, aber der auch jetzt die Konsequenzen, die kommen, uns helfen kann, auch da heil zu werden. Du bist ein guter Gott, du bist der beste Gott, du bist der einzige Gott und wir wollen dich verherrlichen in unserem Leben und in unserer Sexualität. Amen.